So, ich finde es echt schön, hier zu sein, euch alle noch genauer kennenzulernen. Und freue mich auch schon über die nächsten Male, wenn ich hier sein darf und euch immer wieder was erzählen darf. Und das Interessante ist, dass immer wenn ich komme, jedenfalls mal die nächsten paar Male, mal schauen, wie lange das geht oder wie oft ich da bin, werde ich mit euch Hebräer 11 genauer anschauen. Da ist ja von den Glaubensvätern und Glaubensmüttern die Rede. Und von denen kann man so viel über den Glauben lernen. Wenn ihr also seht oder hört, dass ich komme, dann könnt ihr Hebräer 11 lesen, eventuell auch schon den alttestamentlichen Bericht dazu und euch so auf die Predigt vorbereiten. Aber jetzt will ich euch erstmal eine Frage stellen. Was ist Glaube für dich? Überlegt's mal kurz für euch selber, was ist Glaube für dich? Oder die Frage, an wen oder was glaubst du? Könnt ihr auch überlegen. Und dann noch die letzte Frage, wer ist ein Glaubensvorbild für dich? Vielleicht jemand von hier. Vielleicht Vater, Mutter, Oma, Opa. Ja, vielleicht auch jemand aus der Bibel. Oder eine andere Persönlichkeit, die man kennt. Es gibt so viele Glaubensvorbilder. Ihr merkt also schon, es geht heute Morgen wirklich um Glauben und der Titel lautet, wie schön ist es, mit anderen zu glauben. Und das stimmt, denn zusammen ist der Glaube viel, viel besser und auch schöner. Und wir brauchen einander auch im Glauben. Und dazu schauen wir uns eben Hebräer 11 an und ein bisschen auch noch von Kapitel 12, um einfach diesen Glauben mit anderen genauer anzuschauen. Aber jetzt nochmal zurück zu der Frage, was ist Glaube eigentlich? In Hebräer 11, Vers 1, da steht Folgendes. Da steht, der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft. Ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Also beschreibt der Schreiber von dem Hebräerbrief, dass der Glaube die Hoffnung auf etwas ist, was man nicht sehen kann. Es gibt also keine deutlichen Beweise oder Fakten, die man sehen kann und wodurch man erkennt, dass alles wahr ist, an was man glaubt. Aber es gibt noch mehr über den Glauben zu entdecken und so wollen wir uns drei Punkte anschauen. Erstens der Glaube von mir oder von dir, also von jedem hier ganz persönlich. Zweitens der Glaube von anderen. Und dazu will ich das gesamte Kapitel 11 vorlesen und ich hoffe, dass ihr mir dabei helft, aber dazu später mehr. Und drittens der Glaube an Jesus. Fangen wir mit dem Glauben von mir an. Also dem persönlichen Glauben von jedem Einzelnen hier. Und dazu lese ich die ersten drei Verse aus Hebräer 11 vor. Ihr dürft gern mitlesen. Der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft. Ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Denn durch ihn haben die Alten Zeugnis erlangt. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass das Sichtbare nicht aus Erscheinendem geworden ist. Was sagt uns jetzt also der Verfasser des Hebräerbriefes über den Glauben aus, wobei man übrigens sagen muss, man weiß nicht genau, wer das ist. Vielleicht war es Paulus, der den Brief geschrieben hat, vielleicht auch einer seiner Mitarbeiter. Wie ich schon gesagt habe, ist der Glaube die Hoffnung auf etwas, was man nicht sehen kann. Es ist schwierig, sowas in unserer heutigen Welt zu sagen, denn irgendwie will man ja immer alles erklären, immer alles verstehen. Man will wissen, warum, wie, was passiert ist, was die Hintergründe sind und wie man das wiederholen kann oder vielleicht auch besser nicht wiederholen kann. Aber die Bibel ist eigentlich deutlich beim Thema Glaube, denn der Glaube geht eben von Dingen aus, die man nicht beweisen kann, die man nicht sehen kann, wo man nicht ganz genau weiß, wie die passiert sind und die man nicht einfach wiederholen oder besser nicht wiederholen kann. Paulus beschreibt es in Römer 8, Vers 24 so. Er schreibt, denn auf Hoffnung hin sind wir gerettet worden. Eine Hoffnung aber, die gesehen wird, ist keine Hoffnung. Denn wer hofft, was er sieht? Das sind krasse und deutliche Aussagen von Paulus und wir können es mit so einem Stuhl vergleichen. Denn wer von euch hat sich vorhin, als ihr euch hingesetzt habt, gehofft, dass dieser Stuhl nicht einkrachen wird? Wahrscheinlich keiner von euch, denn jeder kann ja hingehen, anschauen, kann ein bisschen testen, dran drücken, einmal hier schön hinstellen, unten sogar die Schrauben anschauen. Also man sieht, der Stuhl, der hält einen wirklich aus. Man muss nicht darauf hoffen, dass der Stuhl einen hält, sondern man sieht es, man kann es ausprobieren, man kann sich auch mal vorsichtig draufsetzen und dann erst richtig. Aber bei den Verheißungen Gottes, da ist es eben anders. Wir können nicht sehen, dass diese wirklich erfüllt werden und wir können sie nicht einfach testen und mal probieren, ob es wirklich klappt. Wir müssen Gott und seinem Wort vertrauen. Vertrauen, dass es stimmt, wie er es gesagt hat. In Vers 3, da gibt uns der Schreiber dann sogar ein Beispiel, wie das funktionieren kann. Denn nur durch den Glauben können wir verstehen, dass Gott die Welt durch sein Wort aus dem Nichts geschaffen hat. Und ja, auch wenn die Wissenschaft versucht, Antworten zu finden, wie die Welt entstanden sein könnte, können sie es nicht mit entschiedener Sicherheit sagen. Denn niemand ist in der Lage, eine Welt zu machen. Niemand kann es wiederholen. Es ist nicht so wie bei der Schwerkraft, wenn ich irgendwas fallen lasse, dann sehe ich, jedes Mal fällt es wieder runter. Ich kann die Gesetzmäßigkeit verstehen, ich kann es versuchen, ich kann sogar damit rechnen. Aber bei der Schöpfung, da ist es eben anders. Denn dort müssen wir entweder dem Bericht der Bibel glauben und vertrauen, also in der Hoffnung wirklich an sie glauben, oder eben nicht. Was ist also dein persönlicher Glaube? Es sollte ein Glaube sein an Dinge, die du eben nicht sehen kannst, die du nicht testen kannst, an die du eben glaubst, ihnen vertraust und auf sie hoffst. Aber was meint der Hebräerbrief jetzt mit Vers 2, denn durch ihn haben die Alten Zeugnis erlangt? Es geht dabei um den Glauben von anderen. Denn von ihrem Glauben können wir so viel lernen und mitnehmen. In Hebräer 11 sind sehr viele Beispiele von Menschen aus der Bibel, die genau diesen Glauben hatten. Sie haben zum Teil Verheißungen von Gott bekommen, die sie aber gar nicht gesehen haben, die sie gar nicht prüfen konnten, die sie nicht wiederholen konnten. Und trotzdem haben sie gehofft und so an Gott geglaubt. Sie haben so ein Zeugnis von Gott bekommen, wie es da drin steht, also quasi eine Bestätigung ihres Glaubens. Denn nur dadurch können wir jetzt von ihnen in der Bibel lesen. Lasst uns also jetzt kurz lesen, wen der Verfasser so alles genannt hat. Und ich habe es ja gesagt, ich brauche eure Hilfe. Liegt einfach daran, ein bisschen Abwechslung reinzubringen, dass ich nicht hier eine halbe Stunde rede und alles vorlese. Von dem her fände ich es jetzt schön, wenn 3, 4 von euch spontan sagen, jo, ich komme hier vor, ich lese vor, ich habe den Text sogar hier kopiert. Relativ groß. Also, Freiwillige vor. Ich fände es cool, wenn wir den Text zusammen lesen könnten. Ja, komm ruhig vor. Noch 2, 3. Okay, 2. ist da, 3. Sehr gut, das passt. Ich habe euch hier den Text. Müsste zusammen Mikrofon sein, deswegen. Ja, dann nehmen wir das hier und den hier. Genau, einfach einen Abschnitt vorlesen. Und der Abschnitt beginnt immer mit aufgrund seines Glaubens.
Vier. Aufgrund seines Glaubens brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als Kain. Aufgrund seines Glaubens hat Gott ihm das Zeugnis aufgestellt, gerecht zu sein. Er hat es bezeugt, indem er seinen Glauben angenommen hat. Und aufgrund seines Glaubens kann Abel weitersprechen, obwohl er längst gestorben ist.
Aufgrund seines Glaubens hat Gott Henoch zu sich genommen, so dass er nicht sterben musste. Niemand konnte ihn finden, weil Gott ihn zu sich genommen hatte. Denn bevor das geschah, hat Gott ihm schon das Zeugnis ausgestellt, dass er Gefallen an ihm gefunden hat. Wer nicht glaubt, für den ist es allerdings unmöglich, dass Gott an ihm Gefallen findet. Denn wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die Menschen belohnt, die ihn suchen.
Aufgrund seines Glaubens baute Noah eine Arche, um seine Familie zu retten. Gott hatte ihm ja eine Warnung zukommen lassen vor dem, was noch gar nicht zu sehen war. Und Noah gehorchte voller Ehrfurcht vor Gott. Durch seinen Glauben sprach Noah das Urteil über die Welt. Und seinem Glauben entsprechend erhielt er Gerechtigkeit als Erbe.
Aufgrund seines Glaubens gehorchte Abraham, als Gott ihn rief. Er zog fort an einen Ort, den er als Erbbesitz bekommen sollte. Und er zog fort, ohne zu wissen, wohin er kommen würde. Aufgrund seines Glaubens lebte er als Fremder in dem Land, das Gott ihm versprochen hatte, ein Land, das ihm fremd war. Er wohnte in Zelten, zusammen mit Isaak und Jakob, die Miterben seiner Verheißung waren. Er wartete nämlich auf die Stadt, auf die festen Grundsteine erbaut ist. Die Stadt, deren Planer und Gründer Gott selbst ist.
Aufgrund ihres Glaubens erhielt sogar Sarah, die keine Kinder bekommen konnte, die Kraft, Mutter zu werden. Dabei war sie schon über das entsprechende Alter hinaus. Denn sie hielt den für treu, der ihr das versprochen hatte. Deshalb wurde ihre gesamte Nachkommenschaft auch von einem einzigen Mann gezeugt. Noch dazu von einem, der gar nicht mehr Vater werden konnte. Sie wurde so zahlreich wie die Sterne am Himmel, wie der Sand am Meeresstrand, den man nicht zählen kann.
Aufgrund seines Glaubens brachte Abraham Isaak als Opfer dar, als er auf die Probe gestellt wurde. Er wollte also seinen einzigen Sohn als Opfer darbringen. Dabei hat ihm Gott doch das Versprechen gegeben und zu ihm gesagt, die Nachkommen Isaaks sollen als deine Nachkommen gelten. Abraham rechnete damit, dass Gott auch Tote auferwecken kann. Daher hat er Isaak auch als ein Sinnbild dafür lebendig zurückbekommen.
Aufgrund seines Glaubens gab Isaak Jakob und Esau seinen Segen und zwar für etwas, das noch in der Zukunft lag. Aufgrund seines Glaubens gab Jakob vor seinem Tod jedem einzelnen von Josefs Söhnen einen besonderen Segen. Über die Spitze seines Stabes hin beugte er sich betend vor Gott nieder.
Aufgrund seines Glaubens dachte Josef, als er im Sterben lag, schon an den Auszug des Volkes Israel. Und er gab sogar Anweisungen, was mit seinen Gebeinen geschehen sollte. Aufgrund ihres Glaubens hielten die Eltern Mose nach seiner Geburt 3 Monate lang versteckt, denn sie sahen, dass er ein schönes Kind war. Und sie fürchteten den Befehl des Königs nicht.
Aufgrund seines Glaubens lehnte Mose es als Erwachsener ab, Sohn der Tochter Pharaos genannt zu werden. Er zog es vor, zusammen mit dem Volk Gottes misshandelt zu werden, anstatt für kurze Zeit gut zu leben und dabei Schuld auf sich zu laden. Die Schande, die später auch Christus erleiden musste, hielt er für Reichtum, einen größeren Reichtum als alle Schätze Ägyptens, denn er hatte die eigentliche Belohnung im Blick.
Aufgrund seines Glaubens verließ er Ägypten. Er fürchtete den Zorn des Königs nicht, denn er hatte den unsichtbaren Gott vor Augen, als ob er sichtbar wäre. Und das ließ ihn standhalten. Aufgrund des Glaubens ordnete er das Passamahl an und ließ die Türpfosten mit Blut besprengen. So konnte der Todesengel den erstgeborenen Kindern nichts anhaben.
Aufgrund seines Glaubens konnte das Volk durch das Rote Meer ziehen, wie über trockenes Land. Als die Ägypter das ebenfalls versuchten, ertranken sie.
Aufgrund des Glaubens stürzten die Mauern von Jericho ein, nachdem das Volk Israel 7 Tage lang um sie herumgezogen war. Aufgrund ihres Glaubens kam die Hure Rahab nicht zusammen mit denen um, die ungehorsam waren, denn sie hatte die Kundschafter in Frieden bei sich aufgenommen.
Ja, ich finde, das sind schon alles ziemlich beeindruckende Geschichten von Menschen, die aufgrund ihres Glaubens etwas vollbracht haben. Sie haben zum Teil Verheißungen von Gott bekommen, die sie aber gar nicht gesehen haben. So zum Beispiel Abraham. Er ist einfach losgezogen in ein fremdes Land, das er nicht gekannt hat, ohne zu wissen, was dort ist, ohne zu wissen, wo er überhaupt hingeht. Aber warum hat er das getan? Wegen seinem Glauben. Und da könnte ich auch alle anderen nennen, die irgendwas wegen ihrem Glauben gemacht haben. Der Verfasser, er schreibt sogar in Vers 32, dass ihm die Zeit fehlt, um noch mehr zu sagen, und nennt dann noch Gideon, Barak, Simson, Jephtha, David, Samuel und die Propheten, von denen er noch etwas erzählen könnte. Aber er nennt auch alle anderen Menschen, die für ihren Glauben an Gott viele Dinge vollbracht haben. Danach schreibt er in Vers 39 und 40, und diese alle, die durch den Glauben ein Zeugnis erhielten, haben die Verheißung nicht erlangt, da Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat, damit sie nicht ohne uns vollendet werden. Sie haben also ein Zeugnis bekommen. Das bedeutet, dass wir von ihnen in der Bibel lesen können. Es war Gott so wichtig, dass ihre Geschichten in der Bibel sind, in seinem Wort stehen und sie so dann ein Vorbild für uns sind. Und trotzdem schreibt er, dass die alle, die so Vorbilder sind, die Verheißung nicht erlangt haben, also bekommen haben, weil etwas Besseres noch kommen musste. Und der Verfasser, er meint damit den Glauben an Jesus Christus. Also das Sehen, dass die Verheißungen wahr geworden sind. So schreibt er dann ein Vers weiter in Kapitel 12, Vers 1. Deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf. Es ist ein Bild aus dem Sport, denn wenn man bei einem Marathon oder auch nur bei einem 100-Meter-Sprint läuft, dann muss man mit sehr viel Ausdauer laufen. Und dann muss man auch alles ablegen, was einen hindert. Von den Menschen, über die wir ja gerade gehört haben, können wir nämlich genau das lernen. Sie hatten Ausdauer in ihrem Glauben. Auch wenn es mal schwierig wurde, haben sie an Gott festgehalten. Und sie haben alles abgelegt, was sie beim Glauben an Gott gestört hat. Ja, was sind das dann für Dinge, die wir ablegen können und vielleicht auch sollen? Zum einen können es natürlich die Sünden in unserem Leben sein. Und ich denke mal, dass uns allen irgendwie bewusst ist, dass es für den Glauben nicht ganz so gut ist, wenn wir immer wieder falsche Dinge tun und so an unserem Glauben gehindert werden. Aber es können auch schöne Dinge sein, wie das Schrauben an einem Auto oder das Treffen mit Freunden oder eben solche Dinge. Versteht mich nicht falsch, es sind schöne Dinge, die wir ja auch tun sollen und die wir tun können. Aber wir müssen uns immer wieder überlegen, sind es Dinge, die uns im Weg stehen, in unserem Glaubensleben im Weg stehen, unser Glaubensleben beschweren? Die Frage ist also, was musst du ablegen? Welche Angewohnheiten musst du ablegen? Wo musst du näher zu Gott kommen? Wie kannst du besser glauben? Es sind alles wichtige Fragen, über die wir uns immer wieder Gedanken machen sollten. Der Schreiber gibt aber eine gute Idee, wie man es schaffen kann, diese Dinge abzulegen und sozusagen richtig zu glauben. Denn er schreibt in Vers 2 und 3 folgendes. Das schreibt er, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Wir sollen also auf Jesus schauen. Und darum ist auch noch mein dritter Punkt, der Glaube an Jesus. Er ist der Anfänger und Vollender des Glaubens, so wie es hier heißt. Um ihn dreht sich eigentlich unser kompletter Glaube, denn auf ihn hoffen wir. Was bedeutet es, also jetzt auf Jesus zu schauen? Ja, es bedeutet nicht unbedingt auf ein Kreuz zu schauen oder ein Christusbild oder wie auch immer, auch wenn es Hilfen sein können zur Anbetung. Es bedeutet vielmehr immer wieder betend die Bibel zu lesen oder in der Gemeinschaft mit anderen Christen unterwegs zu sein, gemeinsam auf Gottes Wort zu hören oder uns mit anderen Christen zum Gebet zu treffen. Denn wir haben einen lebendigen Gott, der uns helfen will, helfen mit dem Verständnis, an wen unser Glaube eigentlich gerichtet ist. Ich habe ja vorhin ganz am Anfang die Frage gestellt, an wen oder was glaubst du? Und ich hoffe, dass jeder von euch mit mir übereinstimmt und sagt, hey, ja, ich glaube an Jesus Christus, meinen Retter. Und dabei, um das rauszufinden, an was man wirklich glaubt, da kann man entweder die kompletten Evangelien durchlesen und rausfinden, hey, wer ist dieser Jesus, an den wir glauben? Was hat er getan? Oder wir können auf komprimierte Formen, wie zum Beispiel in 1. Korinther 15, Vers 3 bis 8 schauen. Da steht, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften. Und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften. Und dass er Kephas, also Petrus, erschienen ist, dann den 12, danach erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten bis jetzt übrig geblieben, einige aber auch entschlafen sind. Danach erschien er Jakobus, dann den Aposteln allen, zuletzt aber von allen gewissermaßen der Missgeburt erschien er auch mir, also Paulus. Und als ich das so gelesen habe und vorbereitet habe, da ist mir wirklich was gekommen. Denn wenn ich das so lese, dann erinnert mich das ganz stark an das apostolische Glaubensbekenntnis. In dem auch steht, hey, an was glaube ich? An dem auch drin steht, was Jesus für uns getan hat. Und ich fände es schön, wenn wir es jetzt gemeinsam sprechen könnten. Für die, die es nicht können, ich habe es auch noch dran. Und ich fände es schön, wenn wir dazu aufstehen, wenn ihr es könnt. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Dürft euch wieder setzen. Und ich weiß nicht, wer von euch das auswendig gelernt hat, zum Beispiel im Konfirmandenunterricht. Und ich weiß auch nicht, wer von euch das Bekenntnis jetzt noch frei aufsagen könnte. Bei mir wäre es bei manchen Punkten vielleicht schwierig, obwohl ich es auch im Konfirmandenunterricht auswendig konnte. Aber eigentlich wäre es doch so schön, wenn wir es alle auswendig könnten. Und wenn wir es alle wirklich auch verstehen würden, was darin steht. Denn in dem Glaubensbekenntnis, da haben einige Kirchenväter reingeschrieben, an was wir glauben. Wer Jesus ist. Und es kann uns helfen, unseren Blick auf Jesus zu richten, der ja immerhin der zentrale Mittelpunkt unseres Glaubens ist. Um jetzt wieder auf den ersten Punkt zurückzukommen, sieht man auch darin in einigen Punkten, dass sie nicht so leicht zu erklären sind. Wir können sie nicht nachprüfen. Wir können sie nicht anschauen und auch nicht wirklich in den Geschichtsbüchern nachlesen. Bei manchen geht's, bei anderen nicht. Aber wir können darauf hoffen. Hoffen, dass es doch trotzdem stimmt. Dass die Bibel recht hat. Und dass das, was im apostolischen Glaubensbekenntnis steht, wahr ist und auch eintreffen wird. Was kann man jetzt also über den Glauben sagen? Was ist der Glaube und wie wirkt sich der Glaube aus? Zum einen ist der Glaube dein ganz persönliches Ja-Sagen zu der Hoffnung, die wir in Jesus haben. Auch wenn es nicht immer so einfach ist, daran festzuhalten. Weil man es gerade vielleicht nicht spürt oder nicht sieht oder sowas. Aber der Glaube erst das Hoffen auf Dinge, die man eben nicht sieht. Denn dafür gibt es genug andere Christen. Es gibt den Glauben von anderen. die uns von Gott und von seinem Handeln berichten. Allen voran kann man hier die Bibel durchblättern und immer wieder von Menschen lesen, die was mit Gott erlebt haben und die geglaubt haben. Man kann lesen, wie haben sie ihm vertraut? Wie haben sie mit ihm gelebt? Wie haben sie an ihn gehofft? Das sind alles Fragen, die die Berichte uns beantworten können. Aber wir können auch noch in irgendwelchen Büchern nachlesen, zum Beispiel so ein Buch, kleine Berichte von Missionaren. Oder wir können größere Biografien lesen, wie zum Beispiel von Kakao oder von Dietrich Bonhoeffer. In denen können wir nachlesen, wie haben die Menschen ihren Glauben gelebt? Wie haben sie ihren Glauben geteilt? Und da könnte ich noch weitermachen, denn es gibt so viele Berichte und es ist so schön, mit anderen den Glauben zu teilen. Es ist gut, von anderen zu lernen und zu schauen, wie haben denn andere geglaubt? Und es geht natürlich auch in kleinen Dingen, bei denen man ein Glaubenserlebnis hat. Man kann also ja auf die großen Berichte schauen, auf die Menschen, die wirklich für ihren Glauben viel erreicht haben. Aber man kann auch auf die kleinen Dinge schauen. Auf unseren Partner, auf unseren Freund, Freundin, auf den Pastor, auf die Kinder und so weiter. Man kann sie fragen und ins Gespräch über den Glauben kommen. Wie hast du den Glauben erlebt? Und wie geht's dir damit? Und dann kann man auf die drei Tipps schauen, wie man gut glauben kann. Erstens, Ausdauer haben, ja, auch wenn es mal schwierig ist. Zweitens, Ballast abwerfen, also alles, was deinem persönlichen Glauben im Weg steht. Und drittens, auf Jesus schauen. Also auf das schauen, was er für dich getan hat. Das kann man natürlich in der Bibel machen, man kann sie durchlesen und so rausfinden. Man kann komprimierte Versionen, wie das aus dem Korintherbrief, lesen. Oder man kann auch das apostolische Glaubensbekenntnis lesen und so Jesus entdecken und sehen, was hat Jesus für mich getan. Lass uns also gemeinsam glauben. Glauben an unseren großen Herrn, der uns erlöst hat. Lass uns darauf hoffen, auch wenn wir es jetzt gerade nicht sehen. Denn miteinander glauben ist doch so schön. Amen. Und ich würde noch gern mit uns beten. Ja, Vater, hab du Dank für den Hebräerbrief. Hab du Dank für Hebräer 11 und das Beispiel von so vielen Glaubensvätern und Glaubensmüttern. Danke, dass die alle sich so für dich eingesetzt haben und so mit dir unterwegs waren, wirklich an dich geglaubt haben. Und Herr, ich möchte dich bitten für jeden Einzelnen hier, dass wir immer mehr in unserem Glauben an dich wachsen und dass wir immer mehr miteinander den Glauben auch teilen. Ja, dass wir miteinander über den Glauben an dich, über das, was du mit uns tust, ins Gespräch kommen. Und ich möchte dich bitten, dass wir auf dich schauen, dass wir mit Ausdauer glauben und dass wir den Ballast abwerfen können. Herr, sei du bei uns und schenk du uns immer wieder einen tiefen Glauben, ein tiefes Vertrauen auf dich. Amen. Dann singen wir jetzt noch ein Lied. Lied, gut, dass wir einander haben. Und auch passend, dass heute Stehkaffee ist, habe ich ja vorhin gesagt. Dann kann man wirklich über den Glauben ins Gespräch kommen. Über das, was Gott mit einem gemacht hat. Und ich kann aus Erfahrung sagen, niemand ist zu alt, niemand ist zu jung, um darüber zu reden. Denn jeder hat irgendwas mit Gott erlebt. Und jeder kann davon irgendwas sagen. Und das ist so schön. Jetzt beten wir noch zusammen das Vaterunser. Und ihr dürft dazu aufstehen, wem es möglich ist. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Und der Herr segne dich und behüte dich.
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen. Habt einen